Aiko Radio, your gaming music experience.
Einen wunderschönen guten Tag. Wir sitzen wieder vorm Mikrofon und mit wir meine ich natürlich den Dennis.
Und mir gegenüber sitzt im Aiko Radio Aufnahmestudio von der Delic die Nicole.
Einen Monat sind wir mittlerweile online. Einen Monat, man mag es kaum glauben, bescheinen wir euch schon mit den coolsten, besten und spektakulärsten Musikproduktionen der Videospielgeschichte. Und das haben wir ganz einfach mal zum Anlass genommen und unseren ganzen Hörern da draußen ein nettes Dankeschön an die Hand zu geben. Und natürlich auch an unseren Zuhörern aus den Nachbarländern und aus Übersee.
Grüezi miteinander.
Ja. Danke. Wir freuen uns, dass unsere kleine Show zu euch gedrungen ist. Es kann natürlich immer noch gerne mehr werden, aber das ist jetzt schon mal ziemlich cool. Und aus diesem Grund habe ich auch was Kleines vorbereitet. Thank you very much for your support. I hope I speak for Dennis as well when I say we are a little bit lucky.
Oh, my English is not the yellow from the egg. Wir haben heute auch wieder eine ganze Menge Themen für euch. Unter anderem waren wir auf dem 3DS-Event von Nintendo und haben uns mal das kleine 3D-Wunder angeschaut. Starten tun wir aber mit einem Spiel, das, wie soll ich sagen, uns die Gänsehaut ins Gesicht treibt oder so ähnlich.
Aiko Radio, your gaming music experience.
2214 machte ein Geophysiker namens Michael Ortman eine Entdeckung, die die Geschichte verändern sollte. In der Nähe der Halbinsel Yucatan legte er an der Einschlagstelle eines Meteoriten ein göttliches Alien-Artefakt frei, den Marker. Der Marker sprach zu Ortman und offenbarte ihm einen Plan, der die Menschheit vereinen und in eine strahlende neue Zukunft führen sollte.
In Folge 4 hatten wir bereits den Soundtrack des Monats gekürt und es ging um dieses Spiel. Und jetzt wollen wir uns mal weiter in den Soundtrack einhören und etwas über das Spiel reden. Dead Space 2.
Thank you.
Dead Space 2 beginnt im Endeffekt genau da, wo der erste aufgehört hat. Nachdem Isaac den Marker zerstört hatte und in seiner Fluchtkapsel von seiner, naja, mittlerweile verstorbenen und imaginären Freundin angegriffen wird.
Oh, Spoiler!
Oh mein Gott. Wacht man im zweiten Teil auf, und zwar in einer Weltraumkolonie namens The Sprawl, in einer Zwangsjacke.
Isaac. Isaac, können Sie mich hören? Dana, ich habe Isaac Clarke gefunden. Wiederhole, ich habe ihn.
Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg.
Dumm gelaufen, ziemlich dumm gelaufen. Vor allem, weil man merkt, dass, sagen wir es mal so, es dort nicht anders zuging wie auf der anderen Kolonie unter Ishimura.
Achtung, hier spricht Direktor Teil. Ein stationsweiter Notfall ist eingetreten. Gemäß des Bürgerrechts verhänge ich hiermit ab sofort das Kriegsrecht. Alle Bürger haben die Station zu räumen. Plünderer werden sofort erschossen. Das ist keine Übung. Begeben Sie sich sofort zur Evakuierungsroute.
Und dabei fällt mir ein, wo wir wohl gerade meinen, wie man anfängt in dem Spiel. Das hat mich ein bisschen geschockt, muss ich sagen. Weil man denkt ja immer, wenn man so ein Intro und ein Tutorial hat, dann spielt man erstmal so seicht, wird so eingeführt in die Steuerung und in die Geschichte und so, eine kleine Vorgeschichte. Und bei Dead Space 2 ist das ja eigentlich so, du hast ein klein bisschen Vorgeschichte, wirklich ganz, ganz wenig. Und dann geht's sofort los, direkt mit der Action und mit einer ultra heftigen Splatter-Sequenz, die da eigentlich echt in Nahaufnahme vor einem abgeht. Also ich meine, ich liebe Splatter, ich liebe Blut, aber das hat mich doch ein bisschen erschreckt. Und dann ist man sofort drin und muss sofort spielen, unbewaffnet, und es geht sofort los. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich am meisten gestorben bin.
Das war aber auch für viele im ersten Teil ein Phänomen, was sie lange begleitet hat, sage ich jetzt mal so. Man ist sofort ins Spiel quasi reingeschmissen worden und musste gleich erstmal weglaufen sozusagen. Und ich kenne da einige, die da auch relativ oft schon gleich gestorben sind, weil sie irgendwie so dachten, wie, ich denke, ich werde hier jetzt erstmal locker ins Spiel eingefügt, so, oder eingeführt beziehungsweise, aber dann kam dann was ganz anderes.
Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr.
Aber es macht das Spiel und das Spieldesign ja auch wirklich aus. So, es wird ein Druck erzeugt auf den Spieler. Er bekommt schon gleich richtig Stress am Anfang schon und immer die Angst, okay, es könnte gleich wieder irgendwas passieren und so. Und die Soundkulisse ist da natürlich ein tragendes Element, weshalb das Spiel auch so gut funktioniert. Es sind gar nicht mal so diese, oh, jetzt kommt da schon wieder ein Monster aus der Ecke irgendwie oder sowas. Es ist der Sound, der einen da auch wirklich immer mitreißt und dieser wirklich krasse Schockmoment, der dadurch dann auch entsteht.
Um mal mit Phrasen um mich zu schmeißen, mit einer Kakophonie von Geräuschen, die da abgeht, inklusive der Musik, die natürlich auch unglaublich da mitspielt, erzeugt das tatsächlich bei dem Spieler unglaublichen Stress, wenn man diese Wackelkamera hat. Also es gibt tatsächlich einige Situationen, wo sie ganz bewusst auf den Grusel verzichten, sondern einfach nur auf Horror, Schock und ich will nicht sagen Bombast, aber auf diesen Adrenalinstoß setzen. Die Kamera wackelt, man weiß gar nicht mehr, was richtig los ist. Es ist unglaublich laut und die Musik spielt hoch. Ist schon ein bisschen anders wie in Dead Space 1, aber eigentlich auch ganz geil. Das war im Endeffekt wie damals von Resident Evil 3 auf 4, wo sie den subtilen Horror rausgenommen haben und stattdessen auf die richtig handfeste Bedrohung gesetzt haben.
Oh Gott! Isaac! Isaac Clark!
Nicht zu vergessen natürlich auch die Synchronisation des Spiels. Wie fandest du die, Dennis?
Die finde ich sehr gut, muss ich sagen. Also die Synchro ist überraschend gut. Man hat das ja in deutschen Spielen leider immer noch nicht so häufig, dass die Synchro wirklich vernünftig gut ist. Meistens eher so, ja, geht so oder ist okay. Aber da ist sie wirklich tatsächlich gut. Die Sprecher wissen, was sie da machen, haben die richtigen Betonungen drauf und ja, bis auf Isaac manchmal. Der wirkt manchmal ein bisschen bubihaft. Er hat jetzt natürlich eine Stimme.
Ich wollte gerade sagen, der hat jetzt erst seine Stimme bekommen. Ja. Der muss auch erstmal lernen, damit umzugehen.
Dana, warum die Unitology-Kirche? Warum hier?
Sie ist einer der wenigen Plätze auf der Titanstation, die Titan wegen der Trennung von Kirche und Staat nicht überwachen kann.
Nein, Dana, wir sollten nicht hier drin sein. Das ist der letzte Ort, an dem wir jetzt sein wollen.
Isaac, mein Bruder starb, als er versuchte, sie zu retten. Das ist wichtig. Und es wird funktionieren. Ich bin in einem Schutzraum ganz oben in der Kirche. Kommen Sie dorthin.
Den Soundtrack zum Spiel findet ihr in der Special Edition von Dead Space 2. Allerdings muss man dazu sagen, ist dieser Soundtrack etwas anders als das, was man normalerweise auf Amazon sich als MP3 runterladen kann. Denn dort könnt ihr auch das MP3-Album runterladen. Allerdings ist das von den Inhalten ein bisschen abgespeckter als die Special Edition Version. Also das ist vielleicht für diejenigen, die auf sowas ganz besonderen Wert legen, noch ganz interessant zu sagen. Jetzt spielen wir allerdings auch einen Track aus dieser Special Edition Version. Und darauf freue ich mich jetzt wirklich ganz besonders.
Thank you.
von den Necromorphs zu einem Affen und ganz viel Bananen.
Bananen, ja, Bananen, ich mag Bananen.
Nämlich zu Herrn Kaschke.
Wer ist denn Herr Kaschke, Nicole?
Du kennst Herrn Kaschke nicht?
Nein, du?
Herrn Kaschke kennt man doch. Und wer ihn nicht kennt, der sollte ihn auf jeden Fall auf Twitter adden.
Und was hat der jetzt mit Videospielen zu tun, außer dass er auf Twitter aktiv ist?
Mit Videospielen hat der Herr Kaschke insofern zu tun, er ist ein riesiger Fan von Videospielen und macht auch ziemlich coole Mucke. Das beste Beispiel dazu ist eigentlich der nächste Track. Und wir können, glaube ich, schon mal sagen, wir möchten nicht Markus sein. Und der Track heißt Unreal mit Markus.
Ja, was soll ich sagen? Fangen wir mal mit der Wahrheit an. Würde ich nicht während des Unreal-Spiels noch Musik machen, rauchen, trinken, essen, weggehen, wäre das Spiel mit Markus so langweilig, dass man kaum bemerken würde, ob er im selben Level ist oder nicht. Letztens habe ich alleine gespielt, ohne Markus. Da musste ich mich echt anstrengen. Kaum zu glauben, wie einfach einem das Spiel erscheint, sobald Markus den Level betritt. Ich suche mir nun ein anderes Spiel, denn das Spielen mit Markus ist wie auf Toilette gehen für Anfänger. 1. Hose runter 2. Drücken 3. Abputzen 4. Hände waschen und weiter. Ein Spiel mit Markus gestaltet sich in mehreren Schritten. Entweder Markus bringt sich vor lauter Vorfreude selber um oder hat sich das ganze Wochenende aufgepumpt, um dann doch wieder festzustellen, dass er nur gewinnt, weil ich das so will. Das ist so wie die Test-Teamern anfangs der 70er Jahre mit den weißen Mäusen gemacht hat. Ab und zu warf man halt ein Stück Käse rein, damit die Mäusekultur bei Laune blieb. Nun ja, ich kann nicht verleugnen, dass das Spiel mit Markus mich erfreut. So muss Gott gefühlt haben, als er sah, dass Adam und Eva laufen und sprechen konnten. Dennoch sollte ich mir einen neuen Spielpartner suchen, denn sich an das langsame Spiel von Markus anzupassen ist anstrengender als 3 Sekunden in der Luft zu schweben und dabei die Nationalhymne zu singen. Ich habe die Kinder von nebenan mal gefragt. Da wären die 3-jährige Lisa, die ebenso gut spielt wie Markus. Die 2 Jahre alte Lotte, die zwar noch nicht laufen kann, aber wenigstens nicht weint, wenn sie verliert. Am besten und in der gleichen Klasse wie Markus spielt Hans Walter Otto Friedrich, der an Trisomie 21 leidet und keine Arme hat. Mit seinem Mund steuert er die Spielfigur zielsicher durch den Level. Doch das Tolle an ihm ist, er erschießt sich nicht selber und langweilt einen nicht mit oh, das geht nicht, ich hatte keine Waffe oder meine Windel ist voll, Moment, ich muss sie wechseln. Nun ja, ich gebe ihm noch eine Chance. Immerhin hält er einen Jahr einigermaßen bei Laune, falls man das Spiel nicht zu ernst nimmt.
Ihr hörtet gerade das Lied aus dem Trailer von Deus Ex 3, also Gänsehaut-Feeling pur. Und jetzt geht die Gänsehaut ein wenig zurück für
einen kleinen süßen Sackboy.
Little Big Planet 2 mit Disco Schmisco.
Aiko Radio, your gaming music experience.
So, bevor wir zu unserem 3DS-Event kommen und unserem Bericht von dort vor Ort, waren wir noch woanders vor Ort, Nicole. Und wo?
Bei Square Enix.
Ja, wer uns auf Facebook folgt, hat vielleicht auch schon die Bilder von dort gesehen, wie wir uns da also fast wie zu Hause gefühlt haben.
Ja, wunderbar war das.
Und wir waren natürlich da, um auch ein Spiel anzutesten, und zwar Dungeon Siege 3.
It seems the Dark Sister smiles on us. She has brought the last of the wayward children to us.
Come then, Witch. It's time to face Legion Justice.
Also grafisch, muss man ganz ehrlich sagen, ist das Spiel schon echt eine Sahneschnitte. Obwohl man natürlich immer etwas unterscheiden muss zwischen der Konsolen- und der PC-Version. Auf dem PC sah es wirklich sehr, sehr cool aus. Auf der Konsole muss man immer ein paar Abstriche machen, ist aber auch vertretbar, sage ich jetzt mal
so. Das waren aber tatsächlich gewaltige Unterschiede, wie wir festgestellt haben.
Ja, auf jeden Fall. Also das muss
also
man ganz klar
sagen. Also PC war es wirklich wunderschön. Und naja, gut, wir wollen jetzt nicht über die Grafik reden. Das ist ja sowieso ganz klar. Aber Dungeon Siege 3 war ja damals im Endeffekt so der große Diablo-Konkurrent eigentlich, der tatsächlich aber ein bisschen mehr Rollenspiel reingebracht hat mit Begleitern und so weiter.
Ah!
mir war es teilweise noch ein bisschen, ja, unatmosphärisch, sag ich jetzt mal.
Echt? Findest du wirklich?
Ja, so ein bisschen.
Also ich fand das schon toll. Ich habe ich weiß nicht, dass ich, als wir spielen konnten, habe ich, glaube ich, 5 Minuten meiner Zeit damit verbracht, einfach im Titelmenü mir den ganzen Soundtrack anzuhören. Weil die Musik doch sehr ruhig war. Es hat mich ein bisschen an, das hat mich ein bisschen an Herr der Ringe, wenn die da im Bruchtal sind, erinnert von der Musik her.
Ja klar, der Soundtrack, der war gut, aber ich spreche, also ich meine, das war jetzt aufs Gameplay bezogen.
Na gut, also ich merke schon, wir können da die ganze Zeit noch weiter diskutieren, aber ich gucke gerade auf meine Uhr und sehe, dass wir ja jetzt mal zum 3DS-Termin müssen. So, wir sind endlich angekommen beim 3DS-Event und haben auch gerade schon die tolle Präsentation hinter uns gebracht.
Ja, wie gefühlte 5 Stunden.
Oh, die war ja tatsächlich, ich will jetzt mal gelinde gesagt sagen, langweilig.
Ja, trotz Smudo und tollen 3D-Entwickler.
Ja, aber im Endeffekt war, glaube ich, die Hälfte der Präsentation eigentlich darüber geredet, wie man denn 3D-Animation macht.
Und wie Sehen funktioniert.
Und wie Sehen funktioniert, was eigentlich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun hatte. Aber gut, irgendwie muss man das ja vollkriegen, die Zeit.
Ja.
Und dann durften wir dann auch endlich den 3DS anfassen, hier in den Katakomben.
Ja.
Du hast ihn ja vorher schon mal in der Hand gehabt, oder?
Ja, ich konnte ihn vorher schon mal auf der Gamescom 2010 angucken und war da schon relativ begeistert von dem Spiel und natürlich auch von dem Gerät an sich. Aber du hast ihn ja diesmal das erste Mal richtig live gesehen, ne? Und?
Kann ich fast so eine tolle kleine Geschichte erzählen. Ne? Ich wurde da ja von einem Kamerateam dann gebeten, meine Impressionen dann zu schildern, weil ich dann das erste Mal da drauf gucke. Ich durfte auch vorher nichts gucken. Ich durfte vorher nicht auf die Bildschirme schauen. Und ich machte das Ding auf und hab gedacht, ja, das ist gar nicht so geil. Problem war, es war, ich habe es im falschen Winkel gehalten, wodurch ich alles doppelt gesehen habe. Es war Pro Evolution Soccer 2011, was theoretisch ziemlich gut aussieht, aber jetzt tatsächlich nicht unbedingt ein Augenöffner ist. Wenn du das Ding zum ersten Mal siehst, willst du ja unbedingt eine Grafikwucht haben. Und dann siehst du PES, kannst du es nicht mal selbst spielen, das ist eine selbstlaufende Demo. Und dann siehst du halt da ein paar Leute über das Fußballfeld laufen, kannst nicht selbst spielen und denkst so, ja, gut. Nachdem ich dann aber, nachdem ich mich dann so vernünftig positioniert habe, dass ich den DS vernünftig vor mir hatte und dass diese zwei Bilder sich zu einem ergeben haben, habe ich gedacht, ja, sieht aber noch unspannend aus, weil es halt Fußball ist, aber der 3D-Effekt funktioniert. Das hat mich total geflasht. Das hat mich auch später bei den ganzen Games, also großartig Street Fighter, Super Street Fighter 4, unfassbar geil. Oder Kid Icarus sieht so geil aus. Oder Star Fox. Also wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt hat tatsächlich an dieses 3D, dann funktioniert das so geil. Vor allem ist es nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man einen Vordergrund, einen Hintergrund und Mittelgrund hat, dass man da wirklich nur 3 verschiedene Ebenen hat, sondern das läuft tatsächlich gut ineinander über. Das fand ich schon irgendwie flashig.
Also es ist ja selbst so, wenn man ein eigentliches 2D-Spiel hat, wie jetzt zum Beispiel Rabbids 3D, was ja eher auf den ersten Blick den 3D-Effekt nicht so unbedingt nutzt, muss man ganz ehrlich sagen, sieht die Grafik auf dem 3DS generell wesentlich besser aus als auf dem Vorgänger. Also das erwartet man ja eigentlich auch. Und man sieht ja auch den Vergleich zur PSP zum Beispiel, also zum großen Konkurrenten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass der 3DS, es hängt immer ein bisschen vom Spiel ab, aber dass der 3DS in der Hinsicht doch wirklich eine starke Konkurrenz geworden ist.
Ja, vor allem man sieht bei einigen Spielen, ich sage jetzt tatsächlich wieder Kid Icarus zum Beispiel, dass der 3DS tatsächlich ordentlich recht
Rechenpower hat und ordentlich gute Grafik darstellen kann. Wir haben aber auch Spiele gesehen, wo man denkt, Alter, was ist das für ein Scheiß? Ich sag, also, was war das? Dieses eine, natürlich, Super Monkey Ball ist wie, sieht wie immer schlecht aus. Super Monkey Ball sieht immer schlecht aus. Kann man nicht anders sagen. Aber daran, aber in zwei Spielen sollte man wieder nicht die Technik abmachen, weil wir haben auch Spiele gesehen, wo man wirklich sieht, es sieht gut aus. Vor allem muss man überlegen, was da für eine Rechenpower denkt, dass sie so eine Grafik jetzt PSP-ähnlich hinbekommt, aber in 3D, wo man dann im Endeffekt ja alle Bilder zweimal berechnet werden müssen. Das heißt, es muss ja eine doppelte Grafikpower dahinter stecken.
Man muss auch den 3D-Effekt unterschiedlich betrachten, finde ich, was die Spiele angeht. Einige Spiele nutzen den zum Beispiel sehr stark, andere ein bisschen schwächer. Also gerade bei den Rennspielen, die wir jetzt angetestet haben, Ridge Racer 3D und Asphalt 3D. Immer, schön, immer dieses 3D am Ende jetzt. Macht das Spiel gleich ganz anders. Da hat man den Unterschied, fand ich, sehr gut im Vergleich gesehen. Zwei Rennspiele und unterschiedliche, also unterschiedliche Einstufungen des 3D-Effektes. Während Asphalt 3D meiner Meinung nach den 3D-Effekt doch sehr schön nutzt und auch wirklich, optisch ganz einfach noch mehr anspricht, ist Ridge Racer da doch ein bisschen, ja, hinten ran.
Ja. Zum Beispiel Puzzle Bobble 3D, ein Puzzlespiel, was den 3D-Effekt ganz schön hinbringt mit dem Hintergrund. Allerdings muss ich sagen, habe ich da ein bisschen Augenschmerzen bekommen bei dem Spiel. Okay. Vielleicht habe ich es dann nicht richtig gehalten, vielleicht war es nicht richtig angestellt, es kann aber vom Spiel liegen, weil bei einigen funktioniert super, bei einigen nicht so. Aber ich denke, wir haben jetzt hier nochmal jemanden, die uns ein bisschen mehr über den 3D erzählen kann, über den 3DS erzählen kann.
Hey, ich bin die Silja. Also Silja Gülicher von Nintendo und ich verantworte seit mehr als 3 Jahren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Ihr stellt ja heute den 3DS hier in Hamburg vor und sagt auch immer, warum sollte ich mir den 3DS kaufen, wenn ich den schon DS habe? Denn viele der Spiele, die jetzt rauskommen, sind im Endeffekt hier nur Remakes oder direkte Fortsetzungen.
Also, was der Nintendo 3DS natürlich an erster Stelle bietet, ist die Möglichkeit, 3D zu erfahren, ohne dass ich erst eine Brille anziehen muss. Das bedeutet, ich mache das Gerät auf, lege ein Spiel ein und kann direkt in eine 3D-Welt schauen. Das ist wie ein Guckkasten. Das ist so plastisch, dass ich das Gefühl habe, ich muss dahinter gucken und schauen, sagen wir, wie geht es eigentlich weiter. Zusätzlich bietet das Gerät neue Steuerungsmöglichkeiten. Also neben dem Touchscreen, den wir schon kennen vom Nintendo DS und Nintendo DSi, bietet das Gerät zum Beispiel die Möglichkeit, über ein Schiebepad Figuren bzw. eine Kamera zu steuern. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, wie bei einem Mini-Joystick eigentlich, die Figur ganz präzise und schnell durch eine Map zu gleiten. Beziehungsweise, wenn ich so in die Vogelperspektive gehen möchte und wenn das Spiel das natürlich vorgibt, habe ich die Möglichkeit, mir die ganze Map anzuschauen. Was von außen nicht so offensichtlich ist, dass in das Gerät ein Bewegungs- und ein Beschleunigungssensor integriert sind. Das kennt man bereits von der Wii-Fernbedienung. Das heißt, wenn ich das Gerät schüttel, nach oben, nach unten, nach links oder rechts bewege, dass es registriert wird. Das ist jetzt natürlich nicht so beispielhaft. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel das Spiel Steel Diver nimmt, das ist so ein U-Boot-Spiel, dann muss ich gegen eine imaginäre gegnerische Macht kämpfen und die Aufgabe ist, dass ich hier andere Boote abschieße. Das mache ich dann im Periskop-Modus, aber nicht, indem ich eine Steuerung über den Touchscreen oder das Schiebepad nehme, sondern ganz einfach, indem ich durch den oberen Bildschirm, also den 3D-Bildschirm schaue, so als würde ich durch ein Periskop schauen. Und damit sondiere ich den ganzen Horizont und gucke, wo sind eigentlich meine gegnerischen Schiffe. Und wenn ich dann noch die Trägheit des Wassers einrechne, dann kann ich tatsächlich die gegnerischen Schiffe abschießen. Also der Nintendo 3DS wird von Werk an mit 6 Augmented Reality-Karten geliefert. Und diese 6 Karten triggern jeweils eine andere Software an. Also es gibt zum Beispiel eine Karte, wenn ich die auf den Tisch lege, dann weiß das Gerät, hier ist der Drache versteckt. Also ich richte die Kameras auf die Karte und da wird eine Software angestoßen, die so einen kleinen Drachen auf dem Tisch erscheinen lässt. Ja, und den Rest sollte man einfach selber erfahren.
Was natürlich noch wichtig ist, ist der Sound des 3DS. Ich meine, wir wollen auch wissen, ob die Musikstücke richtig gut rüberkommen, ob wir einen geilen Soundtrack hinkriegen, den wir vielleicht auch über Kopfhörer dann vernünftig hören können. Ja, und unsere Erfahrung mit dem Sound des 3DS ist folgendermaßen. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Hier ist es so laut und der Ton ist überall ausgestellt, dass wir eigentlich gar nicht hören können, was da abgeht.
Ja, wir versuchen das aber nachzureichen.
Wir verabschieden uns für euch von heute aus Hamburg vom 3DS-Event. Wir werden noch ein bisschen zocken und sagen
GG.
You've been listening to Ico Radio. Don't miss the next show.
You've been listening to Ico Radio, your gaming music experience.